Jetzt unterbreche ich die schönen Unterhaltungen. Und das ist ja wirklich schön und gut. Und ich glaube, in Zukunft werden wir das auch stärker in unser Programm mit aufnehmen, dass ein paar Fragen aus dem, was wir gehört haben, hineinkommen in unser Miteinander und man sich darüber auch austauscht und unterhält. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Hinweis, dass die Gemeinschaft ganz wesentlich ist, um mit den Spannungen in der Bibel, im Zeugnis des Wortes Gottes zurechtzukommen und sich korrigieren zu lassen vom Bruder, von der Schwester. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Kennzeichen der christlichen Gemeinde. Zweiter Teil, erster Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki. Wenn der zweite Teil des Abends beginnt, ist immer diese Stele zu sehen. Sie steht in Thessaloniki mit dem ersten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes in griechischer Fassung. Also die Stadt in Griechenland hat es auf jeden Fall nicht vergessen, dass der erste Brief des Apostels Paulus, den es überhaupt gab, oder überhaupt der erste Brief, den wir im Neuen Testament haben, nach Thessaloniki geschrieben worden ist an die Gemeinde dort. Heute sind wir beim vierten Kapitel bereits angelangt und das vierte Kapitel hat die ganz wichtige Frage, was wird nach dem Tode sein? Eigentlich die Grundfrage, die die Thessalonicher an Paulus gerichtet haben. Paulus hat lange gebraucht, um endlich mal zu dieser Frage vorzustoßen, die den Thessalonicher Brief veranlasst hat. Er hat ganz viel über die Gemeinde erzählt und über die Bekehrung und wie er sich die Missionspredigt vorstellt und wie die Thessalonicher bereits viel Gutes aufgenommen haben. Aber jetzt, wo er fast fertig ist, zum Schluss, 1. Thessalonicher 4, 1 bis 5, zum Schluss kommen wir jetzt doch noch auf das Wesentliche zu sprechen und auf das, was die Thessalonicher wissen wollen. Zum Schluss, liebe Brüder, bitten wir euch noch einmal im Namen von Jesus, dem Herrn, so zu leben, wie Gottes Willen und wie wir es euch gelehrt haben. Ihr richtet euch jetzt schon danach aus und wir ermutigen euch, es immer mehr zu tun, denn ihr erinnert euch, was wir euch durch Jesus, den Herrn, gelehrt haben. Gott möchte, dass ihr heilig seid. Deshalb sollt ihr nicht unzüchtig leben. Dann wird jeder von euch so leben, dass er Gott Ehre macht. Nicht in zügelloser Begierde wie jene Menschen, die Gott nicht kennen. Immer noch nicht die Beantwortung der Frage, die im Raum steht, aber eine Zusammenfassung von dem, was Paulus bisher schon den Thessalonichern nahebringen wollte, nämlich, dass sie in ihrem Glauben standhaft sein sollen, dass sie dranbleiben sollen. Und jetzt am Ende fasst er das noch einmal zusammen und bringt ein paar wichtige Ermahnungen. Lebt so, wie Gott es will. Wir sagen heutzutage Heiligung dazu. Ein Stichwort, Heiligung. Ja, wie geschieht eigentlich christliches Leben? Wie geschieht Heiligung unter uns? Es sind eigentlich zwei Bereiche, die uns ein christliches Leben in die Tat umsetzen lassen. Einerseits wissen wir von Natur aus, was sich gehört. Das hat jeder Mensch so in sich, normalerweise. Und es kommt aber noch etwas Neues dazu, das das christliche Leben christlich macht. Gott hat seinen Willen in die Herzen der Menschen geschrieben. Das ist das Gewissen. In uns läuft immer wieder neu eine Entscheidung ab. Soll ich so handeln oder anders? Was ist gut, was ist richtig, was ist schlecht, was ist böse? Gottes Willen ist uns als natürliche Menschen offengelegt, weil es Gott in unsere Herzen hineingelegt hat, hineingeoffenbart hat. Man kann das die Naturoffenbarung nennen. Aber dann kommt das Zweite dazu. Lebt so, wie wir es euch gezeigt haben, sagt der Paulus. Er und seine Mitarbeiter. Das, was ihr von uns erfahren habt, das hat mit dem Heil bei Gott zu tun. das, was durch Jesus Christus geschehen ist. Die Heilsoffenbarung. Und das sind die Gebote, das, was wir in der Bibel über den Willen Gottes lesen, wichtig. Drei Bereiche habe ich hier genannt. Leben nach den 10 Geboten, Leben nach der Bergpredigt Jesu, Leben nach der Liebesethik Jesu. Alles drei das Gleiche. Es fasst die zwei Teile unserer Bibel zusammen, Altes und Neues Testament. Wir haben es gerade im ersten Teil ja gehört, dass da auch Spannungen da sind. Vollkommen in die Freiheit hineingesetzt, der freie Wille. Wir wollen so leben, wie es uns das Vorbild Jesu zeigt, wie es Paulus und seine Mitarbeiter auch vorgelebt haben, dass die völlige Freiheit, ich will der Liebe Gottes, der Barmherzigkeit Gottes entsprechen, vollkommen im Vordergrund. Aber andererseits gibt es natürlich auch ganz klare Hinweise, Anweisungen, 10 Gebote. Du sollst, wenn man es aber wörtlich übersetzt, dann heißt es eigentlich, du wirst doch nicht. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, der dich befreit hat, der dir den freien Willen geschenkt hat. Da wirst du doch nicht jemand anderen umbringen. Da wirst du doch nicht Ehe brechen. Da wirst du doch nicht ein falsches Zeugnis ablegen. Also das ist eine unmögliche Möglichkeit. Die 10 Gebote nicht als Regeln, die krampfhaft verbissen einzuhalten sind, sondern Regeln der Freiheit, weil dich Gott befreit hat zu einem neuen Leben. Deshalb wirst du doch nicht diese Dinge tun, die Menschen eventuell machen, nur weil sie die Freiheit Gottes nicht kennen. Und weil sie den Willen, der in ihre Herzen hineingelegt ist, von Natur aus nicht beachten. Gewissen. Also beides gehört zusammen, aber das eine ist sozusagen allen Menschen gegeben, Gottes Willen ins Herz hineingeschrieben, das Gewissen, darauf spielt Paulus an. Aber es tritt hinzu, das, was wir durch die Bibel von Gott wissen dürfen. Leitlinien, 10 Gebote. Jesus verschärft die 10 Gebote in der Bergpredigt. Es ist euch gesagt, das, und dann werden verschiedene Gebote genannt. Ich aber sage euch, und dann verschärft er diese Gebote sogar noch. Er verschärft sie aber, um letztendlich auf den Kernpunkt vorzudringen, den er seinen Jüngern und uns Christen mitgeben will. Alles, die 10 Gebote, all das ist zusammengefasst in diesem Doppelsatz: Du sollst Gott, den Herrn, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe als die Erfüllung des Gesetzes. Es geht aber nur, wenn ich die Barmherzigkeit Gottes, die Liebe Gottes selber an mir erfahren habe. Paulus selber und seine Mitarbeiter als Vorbilder, als Hinweis, wie das gehen kann, in der Heiligung zu leben. Heiligung ist trotzdem so ein Stichwort, das sich ja in der Geschichte der Christenheit eher schillernd so durch die Jahrhunderte gezogen hat. Gerade im Pietismus war die Heiligung ein ganz wesentlicher Bestandteil von der Lehre und von dem Glauben. Da sollte natürlich schon gewisse Regeln eingehalten werden. Wo kommt dieser Begriff Heiligung eigentlich her? Paulus erklärt es hier. Er nennt zunächst einmal Dinge, die auf jeden Fall nicht zu einem heiligen Menschen dazugehören. Keine Unzucht, keine zügellose Begierde, kein Leben wie Menschen, die Gott nicht kennen. Wir sollen kein Leben führen wie Menschen, die Gott nicht kennen. Wenn in der Bibel immer wieder diese Verneinungen genannt werden, dann nennt man das die Theologia Negationis. Also aus dem Negativen heraus wird uns etwas deutlich gemacht. Am Ende der Bibel wird es ganz deutlich in der Offenbarung, da wird gesagt, ja, Gottes Reich können wir schlecht beschreiben. Wir können es aber so beschreiben, was da nicht geben wird. Keine Schmerzen, kein Leid, kein Tod, keine Ungerechtigkeit, via negationis, also eine Theologie aus dem Gegenteil heraus, keine Unzucht, keine zyklose Begierde. Der sexuelle Bereich ist ganz besonders angesprochen, das fällt auf. Wir sollen kein Leben führen wie Menschen, die Gott nicht kennen. Da gibt es einen Unterschied. Und der wird deutlich. Es ist ein Leben, das vom Heiligen Geist geprägt ist. Heiligung. Der Heilige Geist, der Heilige Gott wohnt in uns. Im altkirchlichen Bekenntnis wird es auch zum Ausdruck gebracht. Was macht eigentlich der Heilige Geist mit uns? Im dritten Teil des apostolischen Glaubensbekenntnisses ist es aufgezählt. Es sind 5 Sachen, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Er bewirkt die Gemeinschaft, die heilige christliche Kirche. Dass Menschen sich im Glauben zusammenfinden, ist Werk des Heiligen Geistes. Es ist ein Teil des heiligen Lebens. Das heißt, wenn ich als Christ lebe, als Christ glaube, dann gehöre ich zu einer Gemeinschaft, zu der Gemeinschaft der Heiligen, zu der Gemeinschaft derer, die Anteil haben am heiligen Gott, die Anteil haben am Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der deckt Sünde und Schuld auf, deshalb ist es auch sein Werk, wenn wir fähig werden, Vergebung zu empfangen, aber auch vergeben zuzusprechen, Vergebung der Sünden. Und es ist ein Werk des Heiligen Geistes, wenn wir wissen, dass die Auferstehung etwas Reales ist. Dass die Auferstehung kommen wird. Dass das die Verheißung ist, die Hoffnung, die unser Leben trägt. Und dass das ewige Leben beginnen wird. Diese Dinge bewirkt der Heilige Geist, bewirkt Gott mit seinem Geist in uns. Heiliges Leben. Von Gott bewirkt. Daran erinnert der Paulus die Thessalonicher noch einmal zum Schluss. Und dann wird er doch noch etwas konkreter. Ab dem Vers 6. Betrügt nie einen anderen Bruder, indem er ihn übervorteilt. Denn der Herr wird jede dieser Sünden vergelten. Wie wir euch bereits gesagt haben. Gott hat uns dazu berufen, heilig zu leben. Und nicht ein unreines Leben zu führen. Wer sich weigert, danach zu leben, der missachtet nicht etwa menschliche Vorschriften, sondern lehnt Gott damit ab, der euch seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Da wird es noch einmal vertieft und noch einmal deutlich gemacht, was ein heiliges Leben bedeutet, was die Verbindung mit dem heiligen Gott bedeutet. Christsein, christliches Leben. Alle Menschen sind Ebenbilder Gottes, von ihm geschaffen. Aber die Christen sind Heilige. Sie sind Ebenbilder des heiligen Gottes. Es gibt so ein seltsames Verständnis von den Heiligen. Natürlich durch die Tradition und durch die Geschichte in unserer Christenheit auch hervorgebracht, gibt es die Verehrung der Heiligen fängt schon relativ früh an in der Christenheit. Die Märtyrer sind besonders verehrt worden, als Vorbilder natürlich, die ihren Glauben so gelebt haben, dass sie sogar dafür in den Tod gegangen sind. Und man hat sich an ihren Gräbern getroffen, hat sie verehrt. Vorbild, dass sie alles gegeben haben für Jesus. Aber aus dieser Verehrung ist eine, also aus dieser Ehrung muss man sagen, ist eine Verehrung geworden, die den Menschen immer stärker in den Mittelpunkt gerückt hat, nicht den Glauben, der den Menschen ausgemacht hat. Und so ist die Heiligenverehrung entstanden, bis dahin, dass die Heiligen dann Fürbitte leisten sollen und so weiter. Also ein ganz eigenartiges Verständnis von den Heiligen hat sich da auf einmal breit gemacht. Und in unserer Gesellschaft, umso heiliger, umso greilicher, also da ist auch das Heiligkeitsverständnis ganz eigenartig geprägt. Heilig sind Menschen, die irgendwie überdreht sind, die Dinge zu extrem sehen. Es ist ganz anders. Der Heilige, ein Heiliger, ist einer, der mit Gott verbunden ist. Nichts anderes. Christen sind Heilige. Gemeinschaft der Heiligen. So wird es im Gottesdienst, im Glaubensbekenntnis bekannt. Das sind keine Menschen mit besonderen Ausstattungen und besonderen Leistungen, sondern es sind schlichtweg Menschen, die erkannt haben, dass sie durch Jesus gerettet werden und damit eine Verbindung zum heiligen Gott bekommen haben. Heilige. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ich habe zwei Bibelstellen dazu gesetzt, zum Beispiel 3. Mose 19, Vers 2 oder auch 1. Petrus 1, Vers 16. Aus beiden Teilen, Altes und Neues Testament, ist diese Bestimmung bezeugt und es gibt noch sehr viel mehr Stellen dazu. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ich gehe gleich noch etwas weiter. Was aber die Liebe unter den Gläubigen betrifft, so brauche ich euch nichts darüber zu schreiben, denn Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Schon jetzt ist eure Liebe zu euren Freunden in ganz Mazedonien groß. Trotzdem bitten wir euch, Brüder, sie noch mehr zu lieben. Also in der Liebe kommt das Wichtigste des Christseins zusammen. Bemüht euch, ein ruhiges Leben zu führen, kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und wie schon gesagt, seht zu, dass ihr euch von der Arbeit eurer eigenen Hände ernähren könnt. Dann werden die Menschen um euch herum, die Gott nicht kennen, eure Lebensweise achten und ihr seid nicht von anderen abhängig. Liebe und ein ruhiges Leben, das macht das Christenleben aus. Nächstenliebe und ruhiges Leben. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, so hieß es einmal. Ja, Nächstenliebe und ruhiges Leben ist die erste Christenpflicht. In der Nächstenliebe geben wir ein gutes Beispiel. Und ganz unaufgeregt, ein ruhiges Leben ist ein Geschenk, ist aber auch ein Zeugnis, wie Menschen in einer gewissen Zufriedenheit leben, im Frieden mit Gott, im Frieden mit sich selber. Und jetzt erst nach diesen zusammenfassenden Bemerkungen zum Schluss kommt Paulus endlich zu dieser Frage, was wird nach dem Tode sein? Ein Märchen der Brüder Grimm heißt Boten des Todes. Und darin wird von einem jungen Mann erzählt, dem der Tod das Versprechen gab, er werde ihn nicht unvorbereitet holen, sondern ihm vorher seine Boten schicken, damit er sich auf das Sterben einstellen könnte. Und so lebt der Mann vergnügt, unbesorgt. Er nahm Krankheit und Schmerzen als vorübergehende Störungen und achtete nicht auf die Zeichen des Alters. Sterben werde er schon nicht, denn der Tod wollte ja erst seine Vorboten schicken. Aber dann kam der Tod, um ihn zu holen. Erschrocken wehrte sich der Mann, das könne doch gar nicht sein, denn er habe keine Boten bemerkt. Aber der Tod wies darauf hin, dass er sich sehr wohl angekündigt habe, durch Krankheiten, durch Schmerzen. Und jeden Abend, wenn der Schlaf der kleine Bruder des Todes ihn ereilte, und so musste der Mann dem Tod folgen. Nur ein Märchen? Oder nicht doch viel mehr Spiegelbild der Lebensführung, der Lebensauffassung der allermeisten Menschen unter uns? Vielleicht sogar auch das eigene Verständnis im Umgang mit Tod und Sterben. Ja, nur ja nichts damit zu tun haben. Das Sterben, der Tod wird weggedrängt aus dem Leben, weggeschoben, tabuisiert. Darüber haben wir nie geredet. So höre ich dann oft bei einem Trauergespräch. Und dabei meldet sich doch hier genau die wichtigste Frage, die es im Leben überhaupt gibt und die Thessalonicher stellen. Was wird nach dem Tode sein? Wie geht es weiter? Geht es weiter? Natürlich ist es schlimm, wenn Menschen sterben, vertraute Menschen, das erleben die Thessalonicher. Auf einmal sind sie nicht mehr da, liebe Familienmitglieder, Gemeindemitglieder. Es gehört durchaus zum Schwersten, wenn jemand von uns geht, wenn man jemand aus der Hand geben muss, wenn der Tod jemanden von uns nimmt, dem wir eng verbunden waren. Wir haben sie verloren, so heißt es dann. Wir haben ihre Wange nicht mehr, die wir tätscheln können. Wir haben die Schulter nicht mehr, wo wir uns anlehnen können. Wir können ihnen nicht mehr in die Augen schauen, können nicht mehr mit ihnen lachen, reden, streiten, singen, toben, arbeiten, handeln, sie küssen. Ihre Hände können wir nicht mehr halten, ihr nie mehr das Haar streichen. Wir können nicht mehr auf die Schulter klopfen und sagen, ja, recht hast du. Wir können nicht mehr die Stirn bieten, ins Wort fallen, den Mund verbieten. Sie schweigen eben, sind stumm. Und manchmal reden wir uns diese Sache auch noch schön. Das haben sicherlich die Thessalonicher auch zunächst einmal getan. Er hat jetzt seine Ruhe. Er wurde von seinem Leiden erlöst. Wo er jetzt ist, ist er doch gut aufgehoben. Sie hat es überstanden. Er ruht sich aus für immer. Er schläft jetzt gut. Ja, und dann werden die sterblichen Überreste unserer Toten pietätvoll bestattet, eingesagt und ausgesegnet, verbrannt und vergraben, auf unseren Friedhof zu Grabe getragen und beerdigt. Ja, und was jetzt? Was kommt jetzt? Alles vorbei? Was passiert nach dem Sterben? Die drängende Frage der Thessalonicher. Die verstörende Frage auch. Der Apostel Paulus hat das Evangelium von Jesus verkündigt und einigen Leuten war die Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn ins Herz hineingefallen. Paulus hat es so geredet, als würde das gar nicht lange dauern. Jesus wird wiederkommen, wird auf dieser Welt erscheinen. Die Zusage Jesus, sieh, ich komme bald, verstanden sie als ein unmittelbar bevorstehendes Ereignis. Die Christinnen und Christen in Thessalonich waren fest überzeugt, dass sie alle noch am Leben sein würden, wenn Jesus wiederkommt. Und dann würde sie Jesus zu sich nehmen und von dieser Welt wegnehmen, entrücken. Und jetzt waren nach der Abreise des Apostels Paulus schon einige Sterbefälle aus der kleinen Gemeinde bekannt geworden und aufgetreten. Jetzt macht sich Verunsicherung breit. Was geschieht mit den Verstorbenen? Was geschieht mit den Verstorbenen, wenn Jesus wiederkommt? Sie sind ja schon tot. Entrückung, das geht doch nur bei Leuten, die noch leben. Die Verstorbenen, die an Jesus glauben, werden sie dann zu Gott kommen? Jetzt schickt man Paulus hinterher, um eben genau diese wichtige Frage ihm vorzulegen. Was wird nach dem Tode sein? Deshalb hat sich Paulus hingesetzt und den Thessalonicher Brief geschrieben, den ersten, um genau diese Frage zu beantworten. Jetzt lesen wir in den Versen 13 und 14 des vierten Kapitels. Und nun, Brüder, möchte ich, dass ihr wisst, was mit denen geschieht, die bereits gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben. Denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Der Apostel Paulus beruhigt in seiner kurzen Stellungnahme die besorgten Hinterbliebenen und auch ihre Angehörigen. Macht euch doch keine Sorgen. Jesus wird wiederkommen. Er wird alle zu sich nehmen. Alle. Alle, die ihm vertrauen. Er wird sie alle wieder zusammenführen. Die Lebenden, die Entschlafenen. Genau genommen ist die Antwort des Paulus zweigeteilt. Die Verstorbenen sind doch gar nicht tot. Wenn sie an Jesus glauben, leben sie weiter. Sie sind entschlafen, in einen Schlaf versetzt, in eine Art Ruhestand, in einem Wartestand. Der jüngste Tag ist noch nicht angebrochen. Sie leben bei Gott. Sie sind in seiner Obhut. Sie sind in seinem Schutz. Und weiterhin macht Paulus klar, bei der Wiederkunft, da werden die Entschlafenen aufgeweckt. Da werden alle Gläubigen dann gemeinsam beim Herrn sein. Genauso kann man sich das vorstellen. So beginnt für alle Christen und Christinnen der Tag des Herrn, die neue Welt Gottes, wenn das Ende der Zeit, das Ende der Welt gekommen ist. Bei seiner Antwort wendet sich Paulus natürlich an die Gemeinde in Thessalonich, an gläubige Leute, an junge Christinnen und Christen. Das ist das Entscheidende bei dieser Antwort. Für alle, die an Jesus glauben, die ihm vertrauen, da gilt das. was er da über Leben und Tod sagt. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, das ist die Voraussetzung, die Bedingung für Gottes Ewigkeit. Das macht den großen Unterschied aus zu Leuten, die nicht auf Jesus setzen. Denn Christinnen und Christen brauchen im Fall des Todes nicht traurig sein, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ein Notfallseelsorger berichtet, die Nachricht traf die Eltern nicht unvorbereitet. Tagelang war der Sohn vermisst worden, jetzt mussten wir ihnen sagen, dass er tot ist. Sie kannten seine Depressionen, die Gedanken an Selbstmord. Schweigend sitzen wir am Tisch der Familie, die Eltern, der Polizist, ich als Notfallseelsorger. Wir sind sprachlos. Fromme Worte, Gedanken des Trostes sind zu schwach gegen diesen Schmerz. Die Menschen sind untröstlich. Wissen Sie, Glauben an Gott spielt für uns keine Rolle, sagt plötzlich der Vater. Aber jetzt gerade beneide ich Sie um die Hoffnung, die Sie haben als Christ. Das trägt doch. Uns bleibt nichts. Die Hoffnung über den Tod hinaus, die uns Christinnen und Christen durch Ostern, durch die Auferstehung Jesu geschenkt ist, ist ein unendlich wertvolles, ein ewiges Gut. Das wird an den Worten des Vaters ganz deutlich. Die Hoffnung auf die Auferstehung bewahrt alle, die an Jesus glauben, in den Krisen des Lebens zu verzweifeln oder zu resignieren, denn auch im Dunkeln beleuchtet sie den Weg. Es geht nicht ins Leere, nicht ins Nichts, denn wir werden aufgefangen in Gottes Hand. Menschen, die im Glauben mit Jesus verbunden sind, heilig, die sich an ihn halten und von ihm gehalten werden, die gehen niemals verloren. Auch auf der dunklen Wegstrecke des Sterbens sind wir von ihm nicht allein gelassen. Unser guter Hirte ist uns vorausgegangen durch das finstere Tal des Todes hindurch, damit er auch hier bei uns ist. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Als Gott Jesus von den Toten auferweckte, da hat er das nicht nur als Ausnahmefall für ihn getan, für seinen Sohn, sondern in der Auferstehung Jesu hat Gott für alle, die zu ihm gehören, die heilig sind, eine Bresche in die trostlose Mauer des Todes hineingeschlagen. Jetzt hat der Tod nicht mehr das letzte Wort, sondern eben Gott, der uns an seiner Lebensfülle, an seiner Herrlichkeit Anteil gibt. An dem afrikanischen Christen wurde seine 17-jährige Tochter durch den Tod genommen. Natürlich, Trauer erfüllte die ganze Familie, aber sie waren doch auch getröstet durch die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Auf das Grab der Tochter setzte der Vater ein schlichtes Holzkreuz und schrieb die Worte darauf: Der Tod hat keine Hände. Als der Missionar ihn fragte, was die Inschrift bedeuten solle, gab der Vater zur Antwort: Ich weiß, dass mir der Tod mein Kind nicht wegnehmen und auf ewig festhalten kann, sondern ich werde es bei Jesus wiedersehen. Der Tod hat ja seit Ostern keine Hände mehr. Nein, der Tod hat keine Hände mehr, aber Gott hat starke Hände, die uns bis in Ewigkeit halten. Die Kraft von Ostern entfaltet sich darin, dass wir dem Tod in all seinen Spielarten das Recht bestreiten, sich über Gebühr bei uns aufzuspielen. Christen erteilen dem Tod und seinen Verbündeten der Trostlosigkeit, der Verzweiflung, der Resignation Hausverbot in ihrem Lebenshaus. Sie weigern sich, mit diesem Agenten des Todes zusammenzuarbeiten. Denn, Christoph Blumhardt hat so ausgedrückt, wir sind Protestleute gegen den Tod. Ostern also, Hauptfest der Christen. Lange Zeit war es sogar das einzigste Fest, das die Christen gefeiert haben. Ostern stellt die zentrale Frage, was wird nach dem Tode sein? Wie werden wir antworten? Wie werden die Thessalonicher die Antwort des Paulus verstanden haben? Wie entscheiden wir uns? Glaube als Entscheidung. Ja, zu welcher Gruppe von Leuten wollen wir gehören in unserem Leben? Zu denen, die keine Hoffnung haben oder zu denen, die ihre Hoffnung voll und ganz auf Jesus setzen, der für uns gestorben und auferstanden ist? Wo will ich hingehören? Diese Frage, die repliziert Paulus jetzt den Thessalonichern. Jetzt schon soll es festgemacht werden, Jetzt muss es entschieden werden. Im Fall des Todes ist es zu spät. Da hätte man doch besser vorher mal darüber geredet. Eine Frau erkrankt an Krebs. Zusammen mit guten Ärzten kämpft sie lange einen schweren Kampf. Operationen und schmerzhafte Behandlungen wechseln sich mit Zeiten der Besserung und Hoffnung ab. Ihr Mann stärkt sie mit besten Kräften. Der Krebs macht es ihr nicht leicht, aber sie machen es dem Krebs auch nicht leicht. Aber langsam wird deutlich, dass die Krankheit siegen wird. Unter dem Druck der Not und der Schmerzen wird die Frau zum Loslassen und zum Sterben bereit. Sie ist getrost, geborgen in der Liebe Gottes. Sie nimmt bewusst Abschied vom irdischen, vom zeitlichen Leben, um in das ewige Leben zu Gott zu gehen. Und eines Tages nimmt sie all ihren Schmuck und bittet ihren Mann, die schönen und wertvollen Stücke an die Frauen in ihrer Verwandtschaft auszuteilen. Und das liebste und schönste, kostbarste Schmuckstück reicht sie ihrem Mann mit den Worten: Das ist für die Frau, die du dann einmal heiraten wirst. Es ist eine besondere Gnade, versöhnt in die Ewigkeit zu gehen. Das zeitliche Segnen, so sagen wir manchmal, eine alte Umschreibung für ein solches Sterben. Die Frau, die in Gottes Ewigkeit eingeht, stellt versöhnt und ohne bitteren Neid das zeitliche, das zurückbleibende, das zurückgebliebene Leben unter Gottes Segen und Bewahrung. Sie segnet das Zeitliche und geht in das Ewige. Noch einmal zurück zu unserem Märchen aus dem Fundus der Gebrüder Grimm. Es ist eben doch ganz gut, wenn wir die Boden des Todes nicht übersehen. Die Krankheiten, die Schmerzen, das Nachlassen der Kräfte, das Engerwerden der Grenzen, das Müdewerden in unserem Handeln und Tun. Das erinnert uns daran, dass unser Leben ein Sein auf Abruf, unsere Zeit gestundete Zeit ist. Aber viel wichtiger als die Boten des Todes zu bemerken, ist natürlich die Hoffnung auf das ewige Leben. Wenn wir die Boten des Lebens ganz ernst nehmen, dann können wir auch die Boten des Todes richtiger verstehen. Mit dem Tod ist alles aus. So war es die philosophische Meinung der Menschen um die Thessalonicher herum. Eine der Meinungen zumindest. Eine fatale Fehleinschätzung auch heute. Sie kostet das Leben, am Ende das ewige Leben. Da muss man gewappnet sein. Gott hat die Ewigkeit uns Menschen ins Herz gelegt. Natürliche Offenbarung. Der Weisheitsprediger sagt es so. Und wir spüren es an der Sehnsucht nach Ewigkeit, die in uns Menschen allen ist. Aber dass wir nach diesem Erdenleben in die Ewigkeit bei Gott ankommen, das geht eben nicht automatisch. Da muss man sich an Jesus hängen. Den Ersten, den Gott in seine neue Welt hineinruft. Es geht wie bei einer Geburt. Wenn der Kopf des Kindes durch den Geburtskanal hindurch ist, dann rutscht der Rest des Körpers einfach nach. Und wenn Jesus das Haupt seiner Gemeinde ist, wenn Jesus als Erster auferstanden ist, dann holt er auch seine Nachfolgerinnen und Nachfolger nach, wie Gliedmaßen, die nachrutschen. Aber eben dranhängen müssen wir an Jesus als Leib am Kopf des Auferstandenen. Jesus wird dann die entschlafenen Christen und Christen aller Zeiten, aller Länder mit sich zusammenführen. Ein schönes Bild. In der Kunst ist dieses Bild auch aufgegriffen worden, das der Paulus hier gebraucht. Jesus entsteigt als Auferstandener dem Höllenschlund, wie aus einem großen Maul mit Siegesfahne, und er zieht den ganzen Tross der Entschlafenen und der Erlösten, der Geretteten hinter sich her. Entscheidung, ihr müsst an Jesus glauben. Ich will noch einmal die Worte des Apostels Paulus nachklappen lassen, als Nachspann zu dieser ganz wichtigen Frage: Was wird nach dem Tode sein? Ich kann euch dies mit einem Wort des Herrn sagen. Wir, die noch leben, wenn der Herr wiederkommt, werden nicht vor den Toten zu ihm kommen. Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl oder dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch wir übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Tröstet euch aber gegenseitig mit diesen Worten. Die Fortsetzung im 5. Kapitel des 1. Thessalonicher Briefes folgt im Dezember.
Vielen Dank, Thomas. Was für eine Hoffnung, für eine Gewissheit, was für eine Aussicht, was für ein Trost auch gerade in schweren Zeiten, herausfordernden Zeiten. Thessalonicher, Sie sollen sich trösten mit diesen Worten über die Auferstehung, und auch Sie haben Zeit durchlebt. Die Situation war Verfolgung, haben Sie gelitten, und waren schwere Zeiten für Sie, und die Auferstehung war ein Trost, eine Trostbotschaft. Es geht weiter. Das, was er hier erlebt, ist nicht das Letzte. Und das darf auch für uns immer wieder ein Trost sein. Und wenn vielleicht heute jemand hier ist, der sagt, ich bin mir nicht gewiss, wo ich hingehe nach dem Tod. Ich weiß nicht, ob Jesus mich kennt, wenn er wiederkommt. Es soll auch heute Abend Gelegenheit sein, das festzumachen. Wir sprechen mit dir, wir beten mit dir. Dass auch du sagen kannst, ich habe ewiges Leben und ich weiß, wohin ich gehe, auch wenn ich sterbe. Lasst uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein kostbares, mutmachendes Wort. Danke für diese Botschaft vom Himmel, diese Botschaft der Auferstehung. Diese Botschaft, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass es weitergeht in deiner Herrlichkeit und dass du uns so, so gerne dabei haben möchtest. Herr, danke, dass wir schon jetzt in dieser Gewissheit leben dürfen, mit dir verbunden zu sein, Heilige zu sein, wie es dein Wort nennt, herausgerufen aus dieser Welt und doch noch in dieser Welt. Und so beten wir, dass du durch deinen Heiligen Geist uns hilfst, ein Leben zu führen, was dir gefällt, was dir Freude bereitet und noch zum Zeugnis wird für viele Menschen, die dich kennenlernen dadurch. Und so segne uns alle, wie wir hier sind. Und lass uns deinen Segen hinaustragen in diese Welt, die du so sehr liebst, für die du gestorben bist am Kreuz. Wir geben dir die Ehre, Jesus Christus. Amen. Der 11. Teil ist zu Ende. Ein 12. folgt am 14.12. genau genommen. Wenn ihr mögt, gerne wieder hier, 14.12., der letzte Teil für dieses Jahr, Bibellesen mit Gewinn.
Ich möchte noch auf etwas hinweisen, und zwar zu